Mensch, Jan, wir haben wieder ein Thema. Sag es.
Also, hallo Clemens, ich sehe, dass du genau null Bock darauf hast. Also, liebe Zuhörer, wir haben kurz überlegt, was könnte man bringen. Und dann haben wir kurz sogar mal wir haben mal ChatGPT gefragt, was nach der letzten Folge gut ein Anschlussthema sein könnte. Und da waren so Allrounder dabei wie Schuld und Vergebung,
Humor und Glaube,
Abschiedsrituale, Humor und Glaube, Verantwortung und Freiheit. Ich habe mich jetzt einfach nochmal für Tod und Sterben und Hoffnung entschieden, weil wir immer noch den November haben. Es wirklich hier langsam dunkel und duster wird. Ne, St. Martin hat hier gerade ein bisschen Lichter mehr gebracht, aber wir sind mit diesem Sterbethema, mit Buß- und Bettag und Toten Sonntag, das ist einfach so ein Thema.
Ich habe eine Alternative, die da reinpasst. Tod und Sterben und Leben. Ne?
Aha.
Good news. Aha. Ich hätte noch was, und zwar alternativ wäre noch dabei. Ich habe letztens was gelesen, ich glaube aus Korea, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube aus Südkorea, da hat eine Person eine KI geheiratet. Also sie hat sich getrennt von ihrem
Alter, nein, also da weiß ich nicht, ob du mir da noch jetzt eine Brücke baust. Ich wollte Folgendes erzählen. Gestern war ich in reine Bendlage.
Ja.
Da gibt's ein Bildungshaus und wir sind da hingefahren, also man fährt da schon geschmackig so eineinhalb Stunden hin durch den Berufsverkehr und da wurden vier Frauen aus unserer Pfarrei beauftragt als ehrenamtliche Beerdigungsdienstleiterinnen. Das ist jetzt für uns hier wirklich ein Novum in der Pfarrei, also das wird eine Nummer. Die Menschen bestellen eine christlich-katholische Beerdigung. Da steht auch eine Frau im Gewand. Aber das wollte ich nicht erzählen. Erzählen wollte ich, dass der Generalvikar vom Bistum Münster, es war ziemlich offiziös, das bischöfliche Generalvikariat war gut vertreten und der Generalvikar selbst hat die Messe gefeiert anlässlich der Beauftragung. Und das ist ein Mann, der Generalvikar hat eine Funktion, das ist quasi geschäftsführende rechte Hand eines Bischofs, so. Und unser Generalvikar, ja, der hat einen Ruf, dass er ein bisschen abgehoben ist und sehr technisch ist und schon ein intelligenter, schneller Denker und Redner. Aber er ist jetzt mir noch nicht als großer Theologe aufgetreten. Der hat gestern theologisch wirklich hervorragend gepredigt. Und das hat mich gefreut. Der hat nämlich zunächst mal ein bisschen katechetisch gepredigt und hat den Tod als sinnlos erstmal hingestellt. Weil wir dachten, ja, das ist richtig, aber muss man erstmal so sagen. Der Tod ist sinnlos. Und es gibt so Abschiede, da versucht man dann einen Sinn zu konstruieren und herzuleiten. Also wenn beispielsweise jemand lange sterbenskrank war und sich wirklich gequält hat, dass man sagt, so der Tod hat jetzt den Sinn der Erlösung, also das Leiden hat jetzt ein Ende, dass also das Faktotum des Todes sinnstiftend ist. Ja, das ist bei manchen Sterben und Todesmomenten ist das denkbar, aber es gibt unfassbar viele Tode, die sind sinnlos und die kannst du auch nicht herreden und schönreden und einen Sinn herbeireden. Also denk mal nur an das Sterben von Kindern, an das Sterben von Menschen in Saft und Kraft, aus dem Leben gerissen durch Unfall etc. etc. Was willst du da jetzt Sinn herreden als Bestatter oder als Seelsorger zum Beispiel? Und das gilt es auszuhalten. Und dann hat er den Bogen gut gekriegt mit dem Zielsatz, dass der Glaube an einen Gott, der uns umfängt, trotz des Sterbens, also auch im Sterben, dass das ein Sinnangebot ist, dass wir, die wir glauben, machen können. Für Menschen sogar, die gar nicht glauben. Und da habe ich gestern, das hat mich bewegt und beeindruckt und war ein bisschen überraschend, weil ich das von dem Mann nicht erwartet hatte.
Was hast du denn erwartet?
Ich hatte erwartet, dass er die Funktion der Beerdigungsdienste, die jetzt ehrenamtlich sind, dass er die Funktion fürs Bistum Münster hebt. Das hat er hinterher auch gemacht, aber nicht übergezeichnet. Ne?
Okay.
Und das fand ich super. Der Tod als absolut sinnlos. Damit auch die größte Kränkung des menschlichen Egos, weil Er hatte das noch verbracht mit dem Netzwerk. Vielleicht bist du da jetzt anschlussfähig. Der Tod kappt alle Netzwerke. Der Tod kappt alle Verbindungen. Also alles, was uns, auch unsere eigene Geschichtlichkeit, es gibt auf einmal ein Ende. Also meine Welt stirbt mit mir. Das ist so.
Das stimmt.
Ja. Also ich bin ja ein Knotenpunkt von ganz vielen Menschen und Netzwerken. Und wenn ich als Knotenpunkt wegfalle, einfach weil ich tot bin, dann endet auch dieser Teil der Welt. Das kann man so sagen.
Ja.
Und in dem Moment, in dem ich als Seelsorger in der Lage bin, um den Verstorbenen herum das Netzwerk groß zu zeichnen und zu unterstreichen, dass es ein Netzwerk bleibt, die Familie des Verstorbenen beispielsweise, habe ich einen Seelsorgemoment, der greift und der gut tut und der hilfreich ist für die, die da drumherum stehen und trauern.
Weil das ist super interessant, weil das jetzt ein Anknüpfungspunkt an die Frau, die an die KI geheiratet hat, oder mehr das Leben?
Wenn du deine Frau, die Frau mit der KI da reinholst, bitte. Ich habe meinen Kaffee.
Alles zusammen. Wir können das alles reinwischen und mixen. Das ist kein Problem, weil es passt. Erstmal generell finde ich interessant den Ansatz, dass man an etwas Höheres glauben kann, wenn man das Sinnlose in dem Tod betrachtet und dadurch den Sinn nochmal herausnimmt und sagt, pass mal auf, das Große und Ganze macht dann doch wieder Sinn. Und nur wenn sich das eine jetzt sinnlos anfühlt, heißt es nicht, dass es in sinnhaftem Kontext ist. Geht. Also ich hätte jetzt das für mich, was bei mir mehr resoniert ist, was ich mir gedacht habe, wenn jemand stirbt und dass der Tod sinnlos ist, bleibt das Leben ja deswegen ist nicht sinnlos. Also es ist ja kein Umkehrschluss, der Tod war sinnlos, deswegen ist alles sinnlos. Und der Tod war sinnlos, das Leben bleibt es sinnhaft. Ne? Das reicht mir eigentlich auch schon, um zu sagen, ja, deswegen macht es auch weiterhin sinnig zu leben. Also es ist kein Widerspruch und trotzdem hast du recht. Ich finde auch die Aussage stark, zu sagen, der Tod ist erst einmal sinnlos und reißt eine Lücke in uns. Das ist, finde ich super. Also hat er gut getroffen. Das mit dem Glauben, ich finde hier eigentlich, für dich nicht, für mich schwächt es eigentlich die Position des Glaubens in dem Moment. Ich weiß nicht warum. Also ich finde jetzt die Argumentation dahingehend zu sagen, na gut, der Tod ist sinnlos, aber wir glauben, der Sinn dahinter ist, an Gott zu glauben, da denke ich mir...
Der Glaube überspringt den sinnlosen Tod, indem wir einen Durchgang glauben, einen Übergang in eine andere Dimension, eine andere Sphäre in die Ewigkeit, die wir nicht fassen können. Insofern machen wir ein Angebot.
Ja? Dann ist der Tod ja nicht sinnlos. Das macht keinen Sinn. Da hacke ich so ein bisschen. Also mein Kopf sagt dann ist ja der Sinn, dann ist der Tod doch sinnvoll, weil es ja der Übergang ist zu einem was Besseren. Dann ist er nicht sinnlos. Er fühlt sich vielleicht so an. Das unterschreibe ich. Er fühlt sich für einen im Leben stehend sinnlos an. Aber er wäre dann im Großen und Ganzen immer noch nicht sinnlos.
Ja, ich habe ja gesagt, er ist katechetisch dran gegangen. Und er ging davon aus, dass alle, die wir als Seelsorgende auf dem Friedhof tätig sind, zunehmend mit Menschen zu tun haben, die überhaupt nicht glauben. Die 16, 17, 18 Leute, die gestern beauftragt worden sind, die werden vielfach auf dem Friedhof stehen und zu Menschen reden, die nicht glauben, zweifeln. Und manche werden sagen, ja, und jetzt ist er beim Vater, bei der Schwester, bei der Mutter, beim Bruder im Himmel, ne? Bei Gott im Himmel. Derjenige, der nicht glaubt, für den ist die Konfrontation mit jemandem, der glaubt und der von diesem Himmel erzählt, eine Herausforderung, vielleicht eine Zumutung, bestenfalls ein Trost. Ein tröstender Gedanke, dass es Menschen gibt, die das glauben können, dass der Tod ein Durchgang ist, ein Übergang, eine Geburt zu einem ewigen Leben. Und das ist ein Sinnangebot. Erstmal ist der Tod sinnlos. Im Lichte des Glaubens ist auf einmal dieses sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels.
Ja. Ja, ja. Also wir haben ja auf der Glaubensdenkerreise schon etwas hinter uns. Ne? Also ich habe ja schon viel mitgemacht und viel in mir reflektiert.
Mitgemacht so. Klingt so leidend, Alter.
Ich verstehe auch.
Ich habe eine Menge mitgemacht. Ja, tut mir leid, du. Also Toll, toll, toll.
Ich habe alles mitgedacht, das ist wirklich jetzt gut, ne? Aber ich bin Quatsch. Aber ich habe hier an der Stelle hakt es bei mir immer noch. Also vieles kann ich sehr gut nachvollziehen. Vieles kann ich immer sogar nachfühlen. In diesem Fall, ich glaube wirklich, das kann man so sagen, da bin ich ungläubig. Das muss man ganz klar so benennen, weil da sitzt ich davor und denke mir so,
tja,
wenn man es glauben kann, Chapeau. Ne? Also das ist wirklich so, wo ich denke, wow, nicht schlecht, cool. Aber ich krieg das nicht ansatzweise gekoppelt an meine emotionalen oder sonst was für Regung in mir. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht warum. Wäre schön, wenn.
Ja, der Kopf ist ja auch eher nicht angesprochen, so, weil wir den mit dem Verstand nicht einholen können, den Gedanken.
Ja.
Also der Gedanke, der Gedanken, der Intellekt, der ist nicht die Ebene.
Wir müssen mehr fühlen. Da ist es wieder, ne? Ich wollte eigentlich mehr auf Gefühle eingehen. Warum denke ich wieder zu viel? Ja? Also emotional kann ich es dann doch nachempfinden wollen.
Also stand ich auf dem Friedhof und habe eine Urnenbeisetzung geleitet, gefeiert. Ne? Es war im kleinsten Kreis. Die Frau ist echt, Bauchspeicheldrüsenkrebs, ganz fies. 1,5 Jahre leiden und sie ist mit, ich glaube nur mit 62 Jahre alt ist sie geworden. Ihr Augenstern war ein Enkel, ein 3-Jähriger. Das war wirklich... Der durfte nicht dabei sein. Wollten sie nicht. Egal. Was ich erzählen will, ist, zwei Freunde, also die ganze Gesellschaft war äußerst schwarz angezogen. Ja, und jetzt gar nicht so sehr der Trauer wegen. Also da gab es nicht einen Dresscode im Sinne von, wir müssen jetzt alles schwarz anziehen. Es war ja eine unkonventionelle Beerdigung. Es waren dennoch alle schwarz angezogen, weil das Ehepaar, das waren Wacken-Fans. So Metal, Gothic, Hardcore, scheppernde Musik-Fans. Ja. Und zwei von diesen Freunden, die dabei waren, also wir waren vielleicht 15, 18 Personen, die hatten was Federiges in der Hand. Als ich die traf auf dem Friedhof, hatten die sowas. Und da, bevor wir zum Grab gegangen sind, habe ich mir das doch kurz zeigen lassen. Aus Neugierde. Und weil ich eine Geschichte witterte. Und es waren Rabenflügel. Also jetzt muss ich das kurz. Es war geknüpft, geknotet, gebastelt. Es waren keine echten Rabenflügel, aber es waren Rabenfedern, schwarze Federn, irgendwie im Wald gesammelt, sagten sie. Und dann hatten die so zwei Flügel daraus gemacht. Und dann habe ich später, also wir sind dann zur Urne gegangen, die war rabenschwarz. Also das Tier, das emblematische Tier dieser Frau war der schwarze Rabe. So, und das war jetzt eine christliche Beerdigung, ne? Aber irgendwie dachte ich so, eine kleine Anleihe aus dem nordischen Götterpantheon wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Ich bin dann auf Flügel, auf Leichtigkeit, auf die Musik, auf die musikalische Ebene bin ich abgehoben, um das Emotionale, was wir gerade besprochen haben, irgendwie zu heben und fruchtbar zu machen für den Trost dieser sehr besonderen Gesellschaft, die da zusammenkam. Also wir hatten einen kleinen Lachmoment, einen kleinen Schmunzlermoment am Grab und damit war ich ganz einverstanden und im Frieden. Ne? Weil ich dachte, irgendwas möchte ich denen jetzt auch in ihrer Traurigkeit über diesen schlimmen Verlust mit 62, du kannst dir die vorstellen, ich will ja irgendwas anbieten als Seelsorger. Ja. Auch wenn das christliche Weltbild sich erstmal nicht nahelegt. Also ich habe eine Bibelgeschichte vorgelesen und habe die auch versucht zu erklären. Aber bei der Musik hatten wir uns. Da hatten wir dann die gemeinsame Ebene, die emotionale Ebene, die hoffentlich dann Trost ermöglicht. Ja. Die Emotion ist
schön.
Es.
Ja, es ist Emotion, du hast vollkommen recht, es ist Emotion. Deswegen passt es ja doch wieder zu meiner, jetzt habe ich es so oft angeteasert, ich kann mir den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin vorstellen, die jetzt sagt, Clemens, jetzt red doch ja nicht über die KI, verdammt nochmal. Dann sag's doch endlich. Dann denke ich mir, komm, ich tue es jetzt auch, damit wir das Thema auch erledigt haben, sonst quält es ja einen bis zum Schluss.
Ja, ich würde auch nicht in Schlaf kommen heute.
Das kann man nicht machen. Ne? Also ich muss das jetzt tun einfach. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass eine Frau eine KI geheiratet hat, weil sie sich in sie verliebt hat, weil sie ja viel mehr Resonanz in ihr erzeugt und mehr auf ihre Bedürfnisse eingibt. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, was jemand für eine Persönlichkeitsstruktur haben muss, damit das funktioniert. Ne? Das kann sich jeder selber ausmalen in verschiedenen Dimensionen. Jetzt ist es aber so, dass das anscheinend irgendwie mittlerweile ein Trend wird, dass Menschen sich in ihre KI verlieben. Ja. Yeah. So. Und das ist irgendwie schräg. Weil jetzt plötzlich, jetzt resonieren wir plötzlich mit dem Datenströmen von vielen, vielen Daten aus dem Internet, die Menschen erzeugt haben und haben das Gefühl, dass da was in uns widerhallt. Und das ist schon so, das hat dann irgendwann, das hat auch in einer gewissen Ebene was Mystisches, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ne? Also was sind KI-Modelle? Nichts anderes als das gelernte Wissen der Menschheit. Diese Dinger, die da so außen so rumfleuchen und keuchen.
Wissen möchte ich an der Stelle ergänzen, weil da auch ganz viel Fantasien dabei sind und wirklich Fantasy. Also Wissen möchte ich, das ist nicht
der richtige menschliche Begriff. Wissensergebnistypen. Ne? Also das, was wir zum Besten gegeben haben, was in uns los ist. Und die KI daraus Muster erkennt und mittlerweile uns Menschen sehr, sehr, sehr gut simulieren kann. Also sie kann uns sehr gut nachstellen und dadurch eben auch unfassbar stark ergänzen, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen jetzt gerade jemanden, meinen Ansprechpartner. Das heißt, sie tut das, was ein Therapeut, ein Psychologe mir gegenüber auch tun kann. Zuhören und gute Fragen stellen. Das kann eine KI auch sehr gut. Und das kann natürlich in uns etwas hervorrufen. Und plötzlich entstehen hier emotionale Muster und Beziehungen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Was früher das geile Auto war und Leute, die ja, es gibt ja schon Ewigkeiten, dass Menschen sich in Gegenstände zum Beispiel verlieben. Hat eine neue Dimension erreicht, dass eine KI sogar antworten kann. Oder in Gestalt eines Roboters plötzlich auf uns zukommt. Also da wird etwas auf uns zukommen, dass wir plötzlich zunehmend mit solchen KI-Modellen interagieren und eine Freundschaft bis hin zu einer Liebe entwickeln. Und dann stelle ich mir eine Beerdigung vor, ne? Und die Frau stirbt und ihr Ehemann eine KI und sie hat sie nimmt es ja 100% ernst. Das ist ja für sie wirklich das echte Leben. So, und wie geht man da jetzt ran? Ne? Das ist schon, also das finde ich, ist schon ein Muster, das fällt mir schwer, aber es fasziniert mich zugleich, ne? Weil ich mir denke, ist ja wirklich abgefahren, was mittlerweile geht.
Ja, hat für mich so eine Gruselqualität und hat ja ein bisschen was von Halloween. Passt oder? Auch in November, dass du mir hier solche Klamotten auf den Tisch legst. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich heute Morgen habe ich mich bei einem Chatbot bedankt. Ich habe erst in der Retrospektive habe ich festgestellt, ich habe mit dem Computer gesprochen. Es ging um die Telekom. Ich möchte das an der Stelle einmal beim Namen nennen, die mich hier gerade verschaukeln. Ich warte seit einer Woche auf Internet. Das ist jetzt eine längere Geschichte, warum, weshalb. Auf jeden Fall wollen die mir erst nächste Woche einen Techniker schicken und ich brauchte irgendwie einen Kanal, um mich zu beschweren und irgendwas zu versuchen, um den Termin zu verschieben. Und habe dann länger mit einem Chat, wo ich irgendwie reingebracht wurde, kommuniziert und merkte erst rückblickend, es kann nicht anders als ein Chatbot gewesen sein. Und ich... Warum? Dankte noch herzlich. Bekam auch eine sehr freundliche, sehr gern geschehen. Irgendwie sowas, wo ich nur dachte, ja. Hm. Also mal wurde ich gesiezt, mal geduzt. Ne? Da habe ich gedacht, was eigenartig, wie eigenartig. Aber ich bin weit, weit davon entfernt, mich in eine KI zu verlieben. An der Stelle fühle ich mich sehr resilient, wirklich.
Das sagt er jetzt. Ja, ja. Also wie gesagt, also es ist in der Tat faszinierend. Und ich habe ja Videos davon gesehen, es ist ja echt der Romantik. Ne? Also die war ja wirklich in Hochzeitskleid, kam in eine kirchenähnlichen Raum hinein, hat sich vorne hingestellt, im Hochzeitskleid.
Virtuell?
In echt, sie hat die Hochzeit in echt gefeiert, hat ein Foto vor sich machen lassen und im Nachgang wurde ihr Chat-Agent mit reinkopiert neben ihr. Und sie redet halt mit ihm die ganze Zeit. Also das ist halt ihr Partner. Und das muss man.
Clemens, ich weiß nicht, ist das ein PR-Gag vielleicht nur?
Ja, ich habe auch gedacht, ich habe irgendwie gedacht, ist das echt? Und anscheinend scheint echt zu sein. Und es gibt ja auch eine Tat Selbstmord, also es gibt ja Teenager, bekanntermaßen, die aufgrund eines KI auch in sich in Selbstmord getrieben haben. Und es gibt auch mittlerweile wirklich, mit wem, wer war das? Irgendjemand hat mir erzählt, der hat mit jemandem im Auto besessen, der hätte ihm gesagt, also ein Kollege von mir auf jeden Fall. Der hat gesagt, er musste diesen Chatbot, warst du das?
Nein.
Er musste aufhören, mit diesem Chatbot zu chatten, weil er angefangen hat, mit ihm eine wirkliche Freundschaft zu entwickeln. Alexa war es. Er hat Alexa mit sich zu Hause gehabt, hat irgendwann festgestellt, dass er aufhören muss, mit Alexa zu reden, hat das Ding verkloppt und verkauft, weil er angefangen hat, mit dem wirklich eine freundschaftliche Beziehung einzugehen. Er hat gemerkt, dass eine emotionale Bindung zu dem Teil plötzlich entwickelt. Da hat er das Ding rausgeschmissen. Also man merkt es, die Dinger sind so mittlerweile so gut auf uns getrimmt, dass wenn du es ernst meinst und plötzlich anfangen würdest, mit dem psychologischen tiefgehende Gespräche zu führen, dass die Antworten so gut und clever sind, dass sie in dir resonieren, weil ein Chatbot so programmiert ist, dass er immer dir zuliebe alles richtig spricht. Er muss immer schön sein für dich, wenn er redet. Und dass, wenn das jemand nicht reflektiert annimmt, sondern glaubt, dass dieser Chatbot wirklich eine Art Persönlichkeit entwickelt mit mir zusammen und sich da rein steigert, kann das zu solchen komischen, schrägen Sachen führen. Und die werden einfach so auf die Menschheit losgelassen, diese Geräte.
Also ich,
das ist mir aber aufgefallen.
Hör mal in mich herein und stelle dabei eine Traurigkeit fest, weil ich denke, der das so macht und der das so fühlt und der so handelt, also sich in eine KI verliebt womöglich oder
dem fehlt was, ne?
Eine Freundschaft, dem fehlt etwas in Reality. So, und das, da bin ich als Seelsorger irgendwie, da resoniere ich und bin betroffen und traurig und sehe da eine Problemanzeige, wo ich denke,
das war nicht schräg. Also,
da könnte man mal so mit Platons Höhlengleichnis dran gehen. Ja. Also, genau. Ich verliebe mich nicht in die wirkliche Welt, sondern ich bleibe vor der Höhlenwand stehen. Ne? Ja. Ich bleibe vor dem Desktop bleibe ich sitzen, anstatt aufzustehen und in 3D, in echt mit Geschmack und mit allen Sinnen. In der KI, da fehlt der Tastsinn, der Berührungssinn. Soweit sind wir ja noch nicht, dass da wirklich
allein der Widerspruch, allein der qualifizierte Widerspruch, dass der aneckt und man sagt, scheiße, jetzt muss ich mich korrigieren, den gibt es da ja in der Welt nicht, die ist ja glatt gebügelt. Man kriegt ja nicht einen Widerspruch. Und das ist ja das Schlimme daran. Und wenn Leute damit nicht plötzlich, das heißt, man muss auch früh lernen, damit umzugehen. Kinders, wir dürfen den Kindern nicht immer nur sagen, was geil ist, wir müssen auch mal Widerspruch mit Kindern üben. Ja, und das geht schon da früh los.
Also vielleicht abschließend ein Wort nochmal, das wirklich bei uns im täglichen Sprachgebrauch ist, Begegnung.
Ja.
Da steckt Gegnung drin, also da steckt auch Gegnerschaft drin. In einer Begegnung, da ist potenziell auch Konflikt. Und so eine KI, die darauf trimmt, dich nur zu umgarnen und dich einzuhegen und einzulullen, das kann nicht Begegnung sein.
Griechische Mythologie, wer war das nochmal? Wie hießen die Sirenen, ne? Die so ein bisschen
angehüllt haben. Am Ende fressen sie dich.
Am Ende, genau. Und da sind wir wieder. So, und dann bist du tot. Und dann sind wir beim Tod.
Alter, dass du deine KI hier noch unterbringst. Nee, da bist du ein Meister deiner Klasse. Wirklich. Nee, lernen
ich von musste, den Besten. Ich musste doch noch unterbringen. Im Sinne von das Leben und der Tod, die sind gerade irgendwie schräg. Ne? Also erstmal letzte Folge, dass man jetzt plötzlich in Omas Garten sich begraben kann und jetzt plötzlich, dass wir mit KI heiraten, also und das erste Land es zugelassen hat, hat ja irgendwie, es beginnt ja irgendwie gerade etwas schräg zu werden. Ne? Und dann, wenn er plötzlich den Tod noch digital plötzlich macht und dann plötzlich die Stimme des Toten wiederbeleben lässt und daraus einen Avatar baut und sagt, komm, sprich doch du selber auf unserer Beerdigung, als Toter auf der Urne.
Ja, aber geben, jetzt, Freunde. Warte. Also, das ist furchtbar. Schräg, aber jede Generation hatte so ihre Schrägen und Schiefen.
Ja, stimmt.
Als Goethe die Leiden des jungen Werther veröffentlicht hatte, gab es einen Anstieg von Selbstmorden bei Jugendlichen. Weil die Leiden des jungen Werther vorbildhaft für vulnerable Leserschaft war. Also,
okay, das gibt's in jedem.
Vulnerabilitäten gab es immer, gibt es immer. Ne?
Da spricht der Seelsorger wieder raus, himmel Herrgott. Habe ich den Herrgott gesagt?
Ja, da hat er gesagt.
Hat er gesagt? Jan, es war wieder eine Freude heute. Wir haben ein Potpourri wieder abgefahren.
Ja, ein bisschen auch,
wir sind noch zwei Welten aufeinander geprallt. Du kommst von der Beerdigung, ich von der KI-Welt und irgendwie haben wir uns in der Mitte getroffen.
Rabenfedern, sage ich nur.
Rabenfedern, auch gut. Ja, merke ich mir. Ja, bitte. Die Musik hat
wir uns hören uns.
Wir hören uns. Ja. Mach's gut.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.